So, sehr geehrte Damen und Herren, grüße ich ganz, ganz herzlich hier in der Filterblase des Kepler-Salons. Ich darf Ihnen am Rosenmontag ein Leilei entgegenrufen. Das ist ja der Linzer Gruß, der heute zum Thema passt, nicht? Wir sind ja bei Lies, sind wir nicht, bei Fakten oder Medienlügen. Fake News, Leilei, sagt der Linzer. Aber wir versuchen trotzdem heute eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen. Und ich darf Ihnen kurz ein paar Sachen sagen bezüglich jenen, die vielleicht zum ersten Mal bei uns sind. Sie können sich jederzeit was zum Trinken holen hinten. Die Bar ist während des Geschehens geöffnet. Ich darf auch im Vorfeld unseren Sponsoren danken, die es ermöglichen, dass dieses Format nach wie vor gratis zugänglich ist. Wenn Sie hier Unterstützung geben wollen, dann werden Sie bitte Freunde des Kepler-Salons. Entsprechende Anmeldungsformulare finden Sie im Quartalsprogramm. Wenn wir nachher diskutieren, ersuche ich Sie zu warten, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt, da wir diese Sache aufzeichnen und im Web zugänglich machen. Nur wird man dort nichts hören, wenn man nicht in einem Mikrofon spricht. So viel einmal zu den technischen Dingen. Willkommen zu den Fake News, die wir heute vor Ihnen ausbreiten wollen. Genauer, wir wollen mediale Auswege finden aus einer Welt der Fake News anscheinend, die anscheinend hier um sich greift. Aus einer Welt der Filterblasen wollen wir Notausgänge aufmachen. Und dazu darf ich heute ganz herzlich begrüßen zwei Menschen, die sich damit theoretisch und praktisch auseinandersetzen. Zu meiner Linken, Christian Diabel, herzlich willkommen.
Hallo.
Christian Diabel ist Politologe, Journalist, Texter, Kulturarbeiter in der freien Szene seit langem unterwegs in Linz beruflich, kommt aus der Kommunikationsbranche und ist seit Herbst 2016 bei Radio Froh für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Sie kennen ihn vielleicht als Moderator und Gastgeber der Talksendung Tabakfabrik TV auf Dorf TV. Darf ich übrigens ganz herzlich Grüß Gott sagen, den Seehan auf Dorf TV wird ja heute aufgezeichnet. Danke fürs Hiersein. Zu meiner Rechten Martin Wassermeier, herzlich willkommen.
Hallo.
Martin Wassermeier ist der Historiker und Politwissenschaftler, Politikwissenschaftler, als Publizist sowie Kultur- und Medienaktivist und hat zahlreiche Publikationen und Lehraufträge in den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Medien, Informationsgesellschaft. Sie werden ihn vielleicht kennen aus dem DorfTV auch, wo er als Politikredakteur tätig ist. Herrschaften, kommen Sie ruhig näher, kommen Sie rein. Es gibt dort hinten noch Plätze oder gehen Sie hinten rum an der Bar vorbei. Dort finden Sie auch Zugang zu unserem heutigen Thema. Es gibt auch ein TV-Gerät hinten, wo Sie das auch miterleben können, was wir jetzt besprechen. Ja, Damen und Herren, zwei hochkarätige Leute. Mein Name ist Klaus Butting, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, auch schon seit 25 Jahren als Vertreter der Elite-Medien oder wie man so schön sagt, sitze ich heute in einer Doppelfunktion hier als Gastgeber und Vertreter des traditionellen Journalismus, wenn Sie so wollen. Aber damit schon zu unseren Gästen heute. Sie haben mir versprochen, mit einem 40-minütigen Input auszukommen und damit übergebe ich an Christian.
Beginn machen.
Bitte.
Wir haben uns das ungefähr so eingeteilt, dass ich Sie auf eine ganz kurze Reise durch die Welt der Fake News mit Ihnen diese Reise machen werde und der Martin Wassermeier wird dann im Anschluss mögliche Auswege skizzieren und zur Diskussion stellen. Und ich hoffe, wir können dann nachher noch genauer über das Ganze sprechen. Vielleicht ganz kurz zur Begriffsklärung. Sie kennen sicher den Begriff der Zeitungsente. Das ist ja was, was es gibt, seit es Medien gibt. Das hängt vor allem zusammen mit, das sind meist handwerkliche Fehler, da steckt keine böse Absicht dahinter. Zeitungsenten verbreiten sich auch manchmal relativ schnell. Sie werden aber auch relativ schnell wieder aus der Welt geschafft. Denn spätestens, wenn das Konkurrenzmedium diese Zeitungsente aufdeckt, ist sie dann auch schnell wieder vom Tisch. Bei Fake News ist es ein bisschen komplizierter, das ist ein noch relativ neues Phänomen, weil es hängt sehr stark mit der Entwicklung des Internets und der sozialen Medien zusammen. Fake News sind insofern etwas anderes, sie sind ganz gezielt in die Welt gesetzte erfundene Meldungen, die Funktionslogik der sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter ausnützen und diesen Kanal explizit bedienen. Da geht es halt darum, dass die Nutzer sich sehr empören, dass sie Freundeskreise bilden, wo die Nachrichten weitergegeben werden. Bestimmte Reizthemen lassen sich gut instrumentalisieren. Wir werden dann nachher ein paar Beispiele sehen. Alles, was emotionalisiert, funktioniert sehr gut in den sozialen Medien. Kinder, Tiere, Bedrohungen, Verschwörungen, Missbrauch, Gefahren. All das führt im Idealfall aus Sicht der Verbreiter dieser Fake News zu einem sogenannten Schneeballeffekt. Das heißt, die Meldungen werden kommentiert, geteilt, geliked, weiterverbreitet und dadurch wird die Reichweite dieser Nachrichten stark erhöht. Und das macht sie auch so gefährlich. Ich möchte beginnen, bevor wir uns in die Jetztzeit beamen, sozusagen mit einem historischen Beispiel einer Fälschung, die einen sehr großen Einfluss gehabt hat und leider bis heute ein Thema ist oder gerade in den letzten Jahren wieder Neuauflagen erlebt hat. Die Protokolle der Weisen von Zion werden dem russischen Geheimdienst zugeschrieben, sind 1903 zum ersten Mal in russischer Sprache erschienen und skizzieren das Bild einer jüdischen Weltverschwörung, die sich trifft und gemeinsam ausmacht, wie man die Welt knechtet und zum ausbeutet. Das ist so grob die Story. Sie sind zwar sehr früh schon widerlegt worden, nämlich bereits 1921 hat die London Times das ganz klar ins Reich der Fantasie verwiesen. Nichtsdestotrotz haben sie sich weiter stark verbreitet und erleben jetzt im Zuge Nahostkonflikt, der Krise in der arabischen Welt wieder einen neuen Hype. Die werden nach wie vor gedruckt, werden nach wie vor verbreitet und sehr breit konsumiert. Das ist jetzt ein altes Beispiel. Was unterscheidet es die heutigen Fake News? Ich habe es schon ein bisschen skizziert. Die Funktionslogik der sozialen Medien spielt eine wichtige Rolle. Es ist noch ein zweiter Aspekt, nämlich die klassischen Medien, die traditionellen Medien haben früher eine Art Gatekeeper-Funktion gehabt. Das heißt, sie haben mehr oder weniger entschieden, was in die breite Öffentlichkeit gerät, welche Nachrichten relevant sind. Professionelle Journalisten haben diese Entscheidungen getroffen, Redaktionen, die sich damit beschäftigen. Heute ist das viel einfacher. Heute kann jeder Internet-User Nachrichten verbreiten über eigene Blogs, eigene Internetseiten, über soziale Medien, ein Twitter-Feed, Postings. Das heißt, man hat sich bis zu einem gewissen Grad ein bisschen unabhängiger gemacht von den Redaktionen, von den Profis, die sich mit Nachrichten, mit Meldungen, mit Meinungen beschäftigen. Und der zweite Unterschied ist, dass in diesen sozialen Netzwerken jeder Einzelne quasi ein Rädchen in den Prozess dieser Verbreitung der Nachrichten ist, das habe ich vorher schon beschrieben, durch Teilen, Liken und so weiter, sorgen die User unabhängig von diesen professionellen Journalisten dafür, entscheiden, welche Nachrichten sich verbreiten. Und diese man braucht also quasi die Massenmedien nicht mehr dazu und diese Kontrollfunktion, die professionellen Journalisten ausgeübt haben, ist dadurch ein Stück weit verloren gegangen. Vielleicht ganz kurz, was gibt es für Motive, Fake News in die Welt zu setzen? Die sind ganz unterschiedlich. Wir werden uns speziell mit den politischen Fake News beschäftigen, aber Fake News gibt es auch im persönlichen Bereich. Das fällt dann in den Bereich des Stalkings, also zum Beispiel geht es darum, dass man Klassenkollegen diffamiert, Fotos verbreitet, diskreditierende Fotos oder einfach nur Gerüchte streut, um jemanden persönlich zu schaden, den man eventuell persönlich kennt. Das, was früher auf dem Schulhof geflüstert worden ist oder erzählt worden ist, kann man eben heute über diverseste soziale Kanäle verbreiten. Das sind also ganz persönliche Gründe, um die soll es heute nicht gehen. Das hängt zusammen mit dem Phänomen Hass im Netz. Das ist quasi eine eigene Diskussion. Ein zweiter Bereich, wo Fake News verwendet werden, ist der Bereich der Satire. Da haben wir ein Beispiel, ein sehr erfolgreiches, die Tagespresse in Österreich. In Deutschland ist es der Postillion. Das ist eine Satire-Seite, die Nachrichten erfindet, die eine große Reichweite haben und die relativ schnell erkennbar sein sollten, dass es sich da offenbar um eine Falschmeldung handelt. Sollte man meinen, es sind nicht alle so eindeutig. Es gibt zum Beispiel die eine oder andere Tagespressemeldung, die es auch in die Timeline vom HC Strache geschafft hat. Also der hat ähnliche Meldungen auch schon geteilt, wenn sie halt seinem Weltbild und seinen Erzählungen entsprechen und seine politischen Ansichten bedient haben. Ein dritter Weg, wie Fake News entstehen können, hat dann mehr mit der Zeitungsente, mit der klassischen zu tun. Das sind journalistische, handwerkliche Fehler. Da gibt es auch ein aktuelles Beispiel, das noch nicht so lange her ist, und zwar die Präsidentschaftswahl. Da hat es, vielleicht erinnern Sie sich, da hat es ziemlich Noch bevor die erste Hochrechnung da war, hat Euronews, der Nachrichtensender, einen ganz banalen handwerklichen Fehler gemacht und nämlich einen Zwischenstand mit der Hochrechnung verwechselt, und sie sind relativ schnell draufgekommen, aber es hat gereicht, dass vor allem rechte Seiten diese Nachricht aufgenommen haben. Links unten sieht man, was dann herausgekommen ist. Ein Wahlbetrug wurde da unterstellt. Und diese Postings haben sich sehr schnell verbreitet. Euronews hat dann, das sieht man dann rechts, auf Twitter reagiert und den Fehler korrigiert und eingestanden. Aber es war dann schon zu spät. Solche Dinge werden Misstrauen geschaffen, wird die Legitimität von Wahlen angezweifelt. Genau, das ist ein aktuelles Beispiel. Ein vierter Bereich, wo Fake News eingesetzt werden, ist ein ganz banal kommerzieller Bereich. Da geht es um Geld verdienen, ganz schlicht. Auch da bedient man sich der Funktionsweise von sozialen Medien und Online-Medien. Das ist das sogenannte Clickbaiting. Da geht es darum, dass man mit Klicks Geld verdient, mit Werbeanzeigen. Man versucht in sozialen Medien Postings abzusetzen, die meistens mit einer sehr anregenden oder zumindest interesseweckenden Headline versehen sind und die dann den User dazu verleiten sollen, drauf zu klicken. Mehr Information ist nicht da, man sieht nur das. Viele Leute klicken drauf und kommen auf die Website, wo dann der Artikel zu diesem Posting steht, und dann wird Geld verdient, weil da gibt es Online-Werbung, und mit jedem Klick, jeder Mensch, der auf diesen Artikel dann draufkommt, für den wird verrechnet. Und das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es unzählige. Wenn man auf den Artikel geht, kommt dann ein Video, das sehr billig produziert ist. Kein Mensch weiß oder kann nachvollziehen, ob das wirklich wahr ist. Man sieht die Situation nicht, hier sieht man die Klapperschlange, die quasi das Kind bedroht hat. Der Hund hat das Kind gepackt und vor der Klapperschlange gerettet. Das ist natürlich nicht gefilmt worden, das sind Symbolbilder, die da verwendet worden sind. Niemand weiß, es ist auch egal, ob es wirklich wahr ist, weil die Menschen haben drauf geklickt, haben sich das angeschaut, und damit ist das Geld schon verdient worden. Sie sehen es da unten, 28.600 gefällt mir und 1.775 Mal ist dieses Video geteilt worden. Also so kann man richtig Geld verdienen. Manchmal ist es doch so, dass sich ein politisches und ein kommerzielles Interesse trifft. Hat ein sehr prominentes Beispiel gegeben aus Mazedonien im US-Wahlkampf. Sie werden sich vielleicht auch erinnern können, da hat es in einem Dorf, in einer Kleinstadt in Mazedonien, haben ein paar Kids dieses Geschäftsmodell entdeckt und haben ohne politische Intention eine ganze Reihe, mehr als 100 Webseiten aufgesetzt, mit so klingenden Namen wie TrumpVision365.com oder DonaldTrumpNews.com, und dort einfach irgendwelche Meldungen verbreitet. Irgendwelche Headlines, Sie sehen es, Yoko Ono sagt, sie hat eine Affäre mit Hillary Clinton gehabt, oder ganz dramatisch, Michelle Obama folgt nicht bei den Tweets von Hillary Clinton, oder unten das Beispiel, eine angebliche Enthüllung von Assange, dass 1.700 E-Mails beweisen, dass Hillary Clinton Waffen an den IS verkauft hat in Syrien. Diese Meldungen gibt es zu Tausenden, und diese Jugendlichen in dieser mazedonischen Kleinstadt haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht, haben, wie gesagt, über 100 Webseiten aufgesetzt und damit viel Geld verdient, bis zu $5.000 im Monat pro Nase. Aber da gibt es kein politisches Interesse. Die wollten Trump nicht unterstützen, sie wollten einfach nur Geld verdienen. Und so hat das in dieser aufgeheizten Stimmung des Vorwahlkampfes und des Wahlkampfes einfach sehr gut funktioniert. Ob es wirklich Auswirkungen auf die Wahl gehabt hat, darüber wird bis heute gestritten. Das kann man nicht nachweisen. Auf jeden Fall hat es für einige Unruhe gesorgt. Der fünfte Bereich und der vielleicht spannendste Bereich ist dann wirklich das unmittelbare politische Interesse. Da geht es darum, durch gezielte Falschmeldungen oder Halbwahrheiten das Vertrauen in den Staat, in etablierte Medien, in Institutionen zu untergraben, zu unterhöhlen. Das ist auch weniger eine Frage der Qualität der Meldungen, da geht es auch um die Quantität. Wenn man immer wieder dieselben oder ähnliche Vorwürfe hört, irgendwann ist man eher bereit, das zu glauben, vor allem wenn es ungefähr in das eigene Weltbild passt. Die Zeit hat das sehr gut formuliert, da wird quasi Gift in kleinen Dosen initiiert, ständig und kontinuierlich. Das kann insofern schlimme Auswirkungen haben, weil die liberale Demokratie natürlich davon abhängt, dass man ein gewisses Grundvertrauen hat in Entscheidungsträger, in das System, in die in das Parlament, in Parteien. Und wenn dieses Grundvertrauen beschädigt oder untergraben wird, dann wird es schwierig, weil wenn die Leute dann in ihrer eigenen Realität leben, dann wird es schwierig, zum Beispiel Kompromisse, demokratische Kompromisse zu verhandeln. Also da gibt es verschiedene politische Interessen, die diese Art von Fake News ganz gezielt einsetzen. Warum funktionieren Fake News so gut? Da gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen. Es ist generell so, dass Menschen dazu neigen, sie kennen das vielleicht von sich selbst, dass man Meldungen, die dem eigenen Weltbild entsprechen, einfach schneller akzeptiert und schneller für wahr empfindet, als Meldungen, die das Gegenteil behaupten oder die dieses Weltbild in Frage stellen. Das ist ein ganz normaler psychologischer Effekt und in der Masse erzielt das dann eine gewisse Wirkung. In der Psychologie, in der kognitiven Psychologie gibt es den Begriff des Wahrheitseffekts. Da geht es um die Quantität, um die Wiederholung. Das heißt, das beschreibt das Phänomen, dass Nachrichten, die man öfter hört, egal ob sie wahr oder falsch sind, je öfter man sie hört, desto größer, desto eher hält man sie für wahr. Da gibt es Untersuchungen, die gehen bis in die 70er Jahre zurück, also noch weit vor dem Fake News-Zeitalter. Und das ist einer der psychologischen Effekte, die Fake News so effizient machen. Ein weiterer Effekt ist der sogenannte Backfire-Effekt. Der bezeichnet das, dass selbst wenn Aufklärungswebseiten Falschmeldungen richtig stellen, wenn ich in meinem Weltbild verhaftet bin, wenn ich sowieso schon überall zweifle und an Verschwörungen glaube und so weiter, wenn die Institutionen schon so angekratzt sind, das Image und die Glaubwürdigkeit, dann lasse ich mich auch von sowas nicht überzeugen, von den Gegenfakten sozusagen. Weil das ist ja dann quasi auch Teil der Verschwörung. Eh klar, die sind unglaubwürdig und wenn die jetzt mir das Gegenteil beweisen, da steckt sich ja wieder die nächste Verschwörung dahinter. Das ist der Backfire-Effekt. Hinzu kommt noch, dass, und da ähneln sich die Fake News mit der Funktionslogik von den Boulevardmedien, die wir in Österreich ja zu Genüge kennen. Fake News klingen prinzipiell interessanter, unterhaltsamer und sind emotionalisierender als die klassischen, unter Anführungszeichen, langweiligen Nachrichten. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich mich, wenn ich mich an keine Realitäten halten muss und mir die Fake News quasi ausdenken, kann ich kreativ genug sein und die so effektiv wie möglich formulieren. Ein weiterer Grund ist der Algorithmus der sozialen Medien, der belohnt einfach Interaktion, der belohnt die Resonanz auf solche Postings zum Beispiel. Das heißt, je öfter diese Meldungen geliked, geteilt, kommentiert werden, desto weiter verbreiten sie sich. Das heißt, sogar wenn ich drunter diese Falschmeldung aufkläre, trage ich in Wirklichkeit dazu bei, dass sie sich noch weiter verbreitet. Das ist ein großes Problem. Weil es natürlich auch die Instrumente ein bisschen einschränkt und hinterfragt, mit denen ich diesen Fake News begegnen kann. Ein weiterer Effekt in den sozialen Medien ist das, was wir als Filterblase bezeichnen, die sogenannte Echokammer. Das heißt, in meinem Freundeskreis habe ich tendenziell eher Leute, die meine Meinung sind, vor allem wenn es um politische Dinge geht, kann aber auch ein Fußballverein sein. Und natürlich kriege ich von diesen Leuten immer ähnliche Meldungen serviert. Die liken wieder und teilen ähnliche Meldungen und dadurch komme ich in diese Filterblase und da wird der Effekt verstärkt und ich lande in dem, was man dann bezeichnet als alternative Realität und bin immer weniger zugänglich für zum Beispiel Aufklärung, für alternative Fakten, für Fakten, die das Ganze widerlegen sollten. Ein weiteres Problem ist, dass Fake News gar nicht unbedingt immer auf Webseiten auftreten, die nur Falschmeldungen verbreiten, sondern die sind oft drunter gestreut, also da gibt es ganz normale Meldungen, die einfach nur clever formuliert sind, die gut funktionieren, die angeklickt werden. Dann gibt es Halbwahrheiten, das heißt Meldungen, die wo es durchaus einen wahren Kern gibt, die aber anders interpretiert werden, anders aufbereitet werden, emotionalisiert werden. Und diese Mischung macht es oft schwer, diese richtigen Fake News-Seiten von einfach nur schlechtem Journalismus, von diesem kommerziellen Interesse, des Clickbaitings und so weiter zu unterscheiden. Und auch das ist ein Problem, mit dem die Aufklärer und die Leute, die etwas gegen Fake News unternehmen, zu kämpfen haben. Es gibt dann noch ein Zitat, das ich an dieser Stelle anbringen möchte. Das ist von dem Professor Bernd Blöber von der Universität Münster. Der hat gesagt, und das hängt jetzt mit der gegenwärtigen Lage in der Welt zusammen, der meint, die Welt die Welt ist für viele unübersichtlicher geworden, es herrscht Unsicherheit. In dieser Gemengenlage wächst sozusagen ganz allgemein die Bereitschaft, extreme Haltungen einzunehmen. Das heißt, soziale Unsicherheit, wie sie zurzeit besteht und sei sie nur erfunden, ist ein fruchtbares Umfeld für diese Art von Nachrichten. Das ist auch ein Grund, warum die Fake News sich so gut verbreiten, so effektiv sind und auch so gefährlich sind. Zwei Minuten. Ups. Gut, ich muss ein bisschen mich beeilen. Vielleicht können wir später noch das eine oder andere Beispiel für Fake News bringen. Das ist die Spinne in der Yucca-Palme. Das ist eine Urban Legend, die Sie vielleicht kennen. Die ist noch aus dem Vor-Internet-Zeitalter. Taucht aber immer wieder auch als Posting auf. Das geht eine ganz simple Geschichte. Eine Dame kauft eine Yucca-Palme. Immer wenn sie gießt, quietscht es. Und sie versucht herauszufinden, woran das liegt. Und kommt dann irgendwann drauf, dass da eine Spinne drin sitzt, die Angst hat zu ertrinken. Das ist eine nette, harmlose Geschichte, die in Wirtshäusern, die herum erzählt worden ist, die quasi ein modernes Märchen ist und jetzt im Internetzeitalter auch als Fake News immer wieder auftaucht in unterschiedlichen Varianten. Die wird dann auch gebissen, die stirbt dann in manchen Versionen. Das ist quasi ein aktuelles Beispiel, wie so eine alte Geschichte jetzt neu aufgewärmt wird. Eine viel dramatischere Geschichte ist die Geschichte der Kinderfänger. Die haben Sie vielleicht, wenn Sie auf Facebook sind, mitbekommen. Die kommt immer wieder in so Wellen. Lässt sich zurückführen auf eine Tatortfolge, ist also völlig frei erfunden, aber hat ganz dramatische Auswirkungen gehabt, weil die Menschen das Bedürfnis haben, sich gegenseitig zu warnen. Vor allem, wenn es um Kinder geht, das ist sehr sensibel. Da geht es um das Gerücht, dass rumänische und bulgarische Organmafia in Deutschland Jagd nach Kindern macht, die quasi in den Bus zerrt, und um die Organe zu entnehmen und zu verkaufen. Klingt sehr absurd, hat aber eine unglaubliche Verbreitung gehabt. Vor allem 2013, 2014 hat die Polizei da viel Erklärungsbedarf gehabt. Und man kann das sehr schön zurückverfolgen auf diesen Tatort. Schauen wir noch weiter. Das ist ein Posting, das auch seit einiger Zeit kursiert, seit einigen Jahren, und jetzt gerade wieder, darum habe ich es ausgewählt. Das ist eine harmlose Geschichte, die von einer Satire-Seite stammt und von solchen Clickbaiting-Seiten wie Kranke Videos 3.0 aufgegriffen wird, um einfach Klicks zu generieren. Funktioniert sehr gut, ist aber in dem Fall relativ harmlos, ist ein Geschäftsmodell.
Time.
Ich bringe noch ein letztes Beispiel, vielleicht haben wir dann bei der Diskussion noch Zeit. Das ist ein Beispiel aus der Hochzeit der sogenannten Flüchtlingskrise. Da hat es Gerüchte gegeben, die sind aufgetaucht, dass Flüchtlinge in Döbling neben einer Flüchtlingsunterkunft, dass der Hofer und der Billermarkt geplündert worden ist. Das hat es bis in die echten Medien sozusagen geschafft, ist dann immer wieder dementiert worden. Man sieht da die Dementis von Hofer und von Biller, schlicht und einfach frei erfunden, aber es hat gut funktioniert. Und wieder einmal ist harte Strache drauf reingefallen, und er macht das sehr geschickt, verbreitet sie quasi nicht direkt selbst, sondern meistens schreibt er nur zur Info hin, in dem Fall Fundstück, das ist auch ein beliebtes Wort für seine Facebook-Seite. Der Effekt ist klar, irgendwas bleibt immer hängen, und wer glaubt schon Hofer und Biller in Zeiten wie diesen?
Dann vielen Dank. Übergebe ich. Vielen Dank, Christian Diablenzweil. Wir kommen sicher noch. Ja, bitte. Wir kommen sicherlich noch zu weiteren Verästelungen dieser Fake News. Aber jetzt darf ich bitten, den Martin Wassermeier mit seinen Ausführungen zu beginnen. Entschuldigung.
Danke, Klaus. Ich mache es auch sehr straff. Muss gleich vorweg eingestehen, wenn ich Ihnen schon fixfertige Quick-Instant-Lösungen präsentieren könnte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Ich wäre einer der erfolgreichsten Männer der Welt. Es ist nicht so, ich kann Ihnen lediglich ein paar Gedanken präsentieren, die insbesondere auch aus meiner praktischen Arbeit als Medienmacher resultieren und gemischt mit theoretischen Überlegungen. Und ich würde einfach Sie einladen, das heute auch mit uns, gemeinsam mit mir und dem Christian, zu teilen und dann vor allem auch in eine rege Diskussion zu kommen. Ich möchte aber eingangs ganz gern eine Erinnerung von mir mit Ihnen teilen, denn ich hatte im November 2000 die Ehre, den Herausgeber einer sehr angesehenen nepalesischen Zeitung kennenzulernen, des Namens Kunda Dixit. Den kennt man vielleicht hier nicht so gut, ist international durchaus sehr renommiert, und er hat damals in einem persönlichen Gespräch mir etwas gesagt, das mir bis heute sehr nachdrücklich erhalten geblieben ist. Er hat gesagt, Information ist wie ein Tiger. Wenn du ihn nicht reitest, frisst er dich auf. Dieser Gedanke ist ganz plötzlich bei den Vorbereitungen zu dem Thema heute mir wieder hochgeschossen, denn ich denke mir, das ist jetzt 17 Jahre später und wie recht er eigentlich hatte. Er hat damals auch ganz konkret gemeint, sozusagen prophezeiend, eine kritische Perspektive auf die Internetentwicklung. Und genau an dem Punkt befinden wir uns heute und genau an dem Punkt sehen wir die Notwendigkeit, Medienentwicklung gerade auch nochmal mit dem Fokus auf Fake News sozusagen anzustrengen und das auch sozusagen publik zu machen, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und als Problem anzusprechen. Und damit bin ich eigentlich auch schon im Grunde bei den Anfängen des Internets aus der Generation komme auch ich, wobei Internet anfänge, das ist reicht so weit zurück und ist im Grunde älter als ich. Ich meine damit vor allem Mitte der 90er Jahre die Popularisierung des Internets. Der Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, alle Internetnutzerinnen und Nutzer zu werden. Und vielleicht erinnern Sie sich, wie groß war damals die Aufregung, insbesondere der sogenannten traditionellen Medien, der Zeitungen, vielleicht auch der Oberösterreichischen Nachrichten. Ein unglaublicher Kulturpessimismus, der sich plötzlich breit gemacht hat. Das ist jetzt sozusagen der Untergang der Welt. Jetzt kommt das Internet und plebisziert das ja regelrecht und popularisiert das und macht das allen zugänglich. Ja, darf das denn sein? Genau diese Schwierigkeit, genau dieser Konflikt, der damals letztendlich schon in einem sehr frühen Keim aufgetreten ist, ist genau der gleiche Konflikt, der uns heute um die Ohren kracht. Es geht damals wie heute, ich wage zu behaupten, heute noch mehr als zuvor, um die Frage, wer hat die Macht in der Deutungshoheit? Wer hat die Macht, Welt zu interpretieren? Wer hat die Macht, Weltentwicklungen, Wirklichkeit zu deuten? Und wer hat die Macht, letztendlich Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und wirkungsmächtig zu veröffentlichen, sodass Sie und ich und wer auch noch sonst das auch sozusagen glauben und verinnerlichen? Das ist ein Konflikt, der letztendlich bis heute ungebrochen ist, vielleicht heute noch deutlich stärker zu Trage tritt, nämlich ein Konflikt zwischen denjenigen, die behaupten, wir sind die legitimen Deuter und Interpreten der Wirklichkeit und jenen, die dann sozusagen so an die Seite geschoben werden, naja, das sind die Illegitimen, die sind im Internet unterwegs und was wissen die schon, die haben keine Ausbildung, was haben die schon für eine Ahnung von Journalismus, also wirklich diskreditiert zu werden und wenn es hochkommt, gehen sie gerade nochmal als Blogger im Internet durch, die dann wieder interessant werden, wenn irgendwelche Berichte aus den Krisen-, Kriegs- und Konfliktzonen dieser Welt notwendig sind. Diese Medienproduktion hat sich verändert, da stehen wir jetzt und das ist auch ganz wichtig zu verstehen im Hinblick auf eine Diskussion möglicher medialer Auswege. Das heißt, gerade durch die Entwicklung der sogenannten sozialen Netzwerke, Facebook ist vielleicht das herausragendste Beispiel, sind die Menschen, sind Sie, bin ich, viele andere, letztendlich aus der Rolle der reinen Medienkonsumentinnen und Konsumenten herausgetreten und sind auch Produzentinnen und Produzenten geworden. Facebook muss mittlerweile eingestehen, das wird auch so wahrgenommen, nicht mehr nur als ein Freundschaftsnetzwerk von großem Erfolg, das Milliardenbeträge an Einnahmen hervorbringt, sondern ist eine der mittlerweile wichtigsten und größten Nachrichtenplattformen und muss auch letztendlich als solche beurteilt werden und letztendlich auch, und da kommen wir dann ohnehin noch zu sprechen, einer gewissen Gesetzgebung unterzogen werden. Weiters im Hinblick auf mediale Auswege ist wichtig, auch ein bisschen zu verstehen, und ich mache jetzt ganz bewusst keinen wissenschaftlichen Vortrag, wie letztendlich politische Kommunikation und Public Relations funktionieren. Das ist deshalb wichtig zu verstehen, weil wenn wir Auswege suchen, wir letztendlich auch Anleihen finden können, sozusagen selber auch in dieses Spiel einzutreten. Eben, wir sind halt auch Medienproduzentinnen und Produzenten, da auch ein bisschen davon zu lernen und sozusagen diese Rahmenwerke zu verstehen. Das Ganze dreht sich, ich werde das jetzt nicht allzu sehr ausführen, um drei zentrale Begriffe: Framing, Narrative und Storytelling. Sie alle kennen das. Ich nenne Ihnen ganz bewusst jetzt mal zwei kurze Beispiele. Stichwort Türkei. Türkei, eines der größten Länder sozusagen Europas, Asien an der Schnittstelle, wird ja auch von unserer Seite auch immer wieder auch in gewisser Hinsicht Europa zugezählt, deshalb auch allfällige Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union. Was sind die Bilder, die uns tagtäglich prägen? Das ist sozusagen die Türkei als ein gefährlicher Ort, von dem eine große Bedrohung, insbesondere einer Islamisierung Europas, ausgeht. Das ist ein klassischer Frame, der uns in den Köpfen festgeschrieben wird. Ja, viel weniger hingegen erleben wir und nehmen wir die Türkei wahr, etwa in diesen Tagen als einen der größten Kerker und, wenn man so will, vielleicht auch Folterkeller des kritischen Journalismus, den diese Welt dieser Tage vorzuweisen hat. Ja, das sind Bilder, die erzeugt werden, vor allem auch mit unserem historischen, kulturhistorischen Hintergrund, vermeintliche Türkengefahr, Erfahrungen mit dem Osmanischen Reich, Islamisierung und so weiter. Das andere ist natürlich Narrative, sinnstiftende Erzählungen bis hin zum Storytelling, auch das ganz wichtig. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, vielleicht ist es Ihnen noch bekannt. Der grüne Stadt- und Landesparteigeschäftsführer in Wien, Joachim Kovacs, hat sich letztes Jahr eine sehr spannende Sache geleistet, indem er dem ÖVP, Landes- und Stadtparteigeschäftsführer der ÖVP, Gernot Blümel, aufgerufen hat zu einer sogenannten Armuts-Challenge. Was hat er damit gemeint? Da ging es um die Diskussion der Mindestsicherung. Joachim Kovacs ist an die Medien getreten, hat gesagt, ich rufe mein Gegenüber, den Gernot Blümel, auf. Er soll mit mir gemeinsam beweisen, wie man mit 7,50 Euro am Tag überleben kann. Das ist genau das, was letztendlich anhand der Mindestsicherung pro Tag für viele Menschen übrig bleibt. Das ist eine Story, die er erzählt hat. Er hat tagtäglich darüber berichtet, was hat er sich leisten können, was hat er gekauft, wie geht er um, wenn er Sonderbedarf hat und so weiter und so fort. Ein klassisches Beispiel für Storytelling. Gernot Blümel war so verblüfft, er ist nicht mal drauf eingestiegen. Ja. Aber das ist eine sehr wertvolle und sehr anschauliche Medienkampagne, die letztendlich auch sozusagen diese Prinzipien sehr schön veranschaulicht. Ein Problem, das wir haben, und das ist jetzt auch ganz schon sehr konsequent in Richtung auf Auswege, ist sozusagen das Ganze politisch zu fassen und politisch zu verstehen. Ja, wir haben ein Problem. Fake News ist jetzt das Etikett, das wir neuerdings, weil es jetzt auch wieder so populär ist und so aufregend ist, draufkleben. Wir haben ein Problem mit unserem Medienmarkt. Solange dieser Medienmarkt, und ich spreche das ganz offen aus, ausschließlich kapitalistischen Grundsätzen folgt, wird sich wenig ändern. Wir haben den Vermarktungsdruck der Medien, wir haben den Reichweitendruck der Medien. Ja? Christian Diablo hat schon angesprochen, dieses Phänomen der Klicks, das sozusagen das fast mittlerweile einzig geltende Paradigma von News, also wir müssen News so schaffen, sozusagen nur damit wir maximal Klicks erzielen, die wiederum sozusagen die Werbeeinnahmen sprudeln lassen, das ist das Problem. Und zuallererst unter die Räder kommt natürlich dann die Glaubwürdigkeit auch dieser Medien, die Qualität und, was mir auch an diesem Abend sehr wichtig ist, die Meinungsvielfalt, weil die halt einfach nicht so quantitativ, so leicht in diesem marktwirtschaftlichen System messbar ist. Da bin ich beim nächsten Punkt, wo wir ansetzen müssen. Ja, aktuell ist die Diskussion um die österreichische Medienförderung neu entfacht. Medienminister Thomas Trotzler hat einen Entwurf vorgelegt. Zuvor hat man ihm viel zugetraut. Jetzt schütteln alle nur noch den Kopf. Völlig himmelschreiend, was er hier vorgelegt hat. Sozusagen unter dem Vorwand einer Verbesserung wünscht er, dass sozusagen ab sofort auch mehr Fördermittel vergeben werden nach der Anzahl der angestellten Journalistinnen und Journalisten, womit er die Türe öffnet für die sogenannten Gratiszeitungen. Die Gratiszeitungen sind in der aktuellen Fassung der Medienförderung ausgeschlossen. Soweit ist das auch richtig. Aber stellen Sie sich mal vor, jetzt mit dem Entwurf zur Reform der Medienförderung sollen ausgerechnet jene Medien Geld erhalten, die maßgeblich zur Zerstörung und zur massiven Krise dieses Systems beigetragen haben. Ja? Das heißt, die werden zwangsläufig das Geld wiederum nutzen, um das System weiterhin zu schädigen. Das heißt, wenn wir über mediale Auswege denken, und da ist sozusagen das Phänomen der Fake News, die Spitze des Eisbergs, die letzte sozusagen Ausprägung der Hervorbringungen dieses Systems, dann müssen wir konsequent dieses System anschauen, kritisieren und auch anpacken. Wir müssen dort ansetzen, es gibt keine Alternativen dazu. Des Weiteren, auch das möchte ich ganz gern ansprechen, ist die Diskussion um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich möchte als Vertreter eines freien und unabhängigen und nicht kommerziellen Mediums, eben DorfTV, jetzt nicht so sehr die Lanze brechen für den ORF. Aber eines muss uns schon bewusst sein, und das ist auch in letzter Konsequenz etwas, was auch dramatische Folgen für uns alle hätte, zu glauben, einen gebührenfinanzierten Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einfach so abzuschaffen, ja, führt völlig in die Irre. Wir kennen dazu Beispiele etwa aus Spanien, da hat das die rechtskonservative Regierung ähnlich vollzogen, hat gesagt, ja, wir wollen das auf öffentliche Förderungsbeine stellen, Regierungen wechseln, je nach Gutdünken, je nach Beliebigkeit, je nach Willfährigkeit, werden dann Förderungen erteilt oder nicht. Ich kann Ihnen versichern, es wäre das der Tod des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Konsequenzen auf uns alle möchte ich mir gar nicht so sehr ausmalen. Social Media ist ja auch so mittlerweile ein sehr vager Begriff. Wir reden vielfach über Facebook. Dazu gibt es mittlerweile einige Überlegungen. Ich selber hatte auch zuletzt Gelegenheit, im Rahmen eines TV-Interviews Corinna Milborn zu sprechen, die Infochefin etwa von Puls 4. Auch sie hat gesagt, wir in Österreich haben eigentlich ein gutes Medienrecht. Wir müssen es nur anwenden. Warum findet das österreichische Medienrecht überall Anwendung, aber bei Facebook nicht? Facebook, für all die Postings, muss eigentlich in einer Herausgebereigenschaft wahrgenommen werden und auch letztendlich in der Herausgebereigenschaft zur Verantwortung gezogen werden. Wir haben das Medienrecht, ein gutes, durchaus zeitgemäßes Medienrecht, wir müssen es nur anwenden. Das Zweite ist, dass, und da haben wir auch mit Juristen und Juristinnen gesprochen, tatsächlich auch kartellrechtliche Überprüfungen mittlerweile angedacht werden, ein sehr komplexes Terrain. Und was natürlich auch ist, Filterblasen waren schon angesprochen, Filterblasen sind das Resultat von sehr komplexen Algorithmen, die auch Facebook zugrunde liegen. Die Diskussion ist nicht neu. Wir kennen die Diskussion um Algorithmen bereits bei Google. Warum hat Google die Macht, alleine zu entscheiden, welche Suchergebnisse wir finden, welche nicht? Warum oder woher nimmt Google das Recht, von uns Profile zu erstellen und so weiter? Das liegt alles festgeschrieben in den Algorithmen. Wir werden Google, wir werden auch Facebook nicht aus der Welt schaffen können. Zu sehr sind wir mittlerweile alle abhängig davon. Aber was wir schon verlangen können, ist eine gewisse Demokratisierung, nämlich auch im Sinne einer Öffnung der Transparenz. Bei Google ist die Forderung schon sehr lange gültig, eben den Algorithmus nicht zu behandeln wie das super tolle Geheimnis von Coca-Cola, sondern zu öffnen, damit auch andere, die durchaus sehr viel davon verstehen, auch partizipieren können, selber teilnehmen können an der Erstellung dieser Codes. Warum nicht auch bei Facebook? 5 Minuten? Okay, alles klar. Ein weiterer Punkt ist, und das ist mir auch wichtig, gerade auch im Hinblick auf die Diskussion um mediale Auswege, momentan ist die Aufregung groß, gerade auch was Facebook betrifft, Fake News und so weiter, dass wir da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Momentan sind so viele Expertinnen und Experten zu Werke, denen die Kompetenz zugeschrieben wird, sich letztendlich an der Kontrolle zu beteiligen. Gerade jetzt auch im bundesdeutschen Wahlkampf werden Stiftungen und große NGOs beauftragt, sozusagen den Wahrheitsbeweis anzutreten. Interessanterweise fällt auf, dass gerade auch in dieser Zusammensetzung oft jene gar nicht eingeladen werden und eingebunden, die konsequent das Recht auf Meinung Meinungsfreiheit einfordern. Denn auch da müssen wir sehr vorsichtig sein und sehr wachsam sein, dass letztendlich diese Diskussion nicht privatisiert wird. Letztendlich die Frage um Wahrheit oder Nichtwahrheit ist nichts etwas, was man wiederum sozusagen sehr, sehr sinistren, intransparenten Entscheidungsgremien überlassen darf, sondern das muss auch weiterhin Gegenstand einer öffentlichen Debatte sein. Warum ich das alles sage? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass es auch in Österreich, auch hier in Linz, in Oberösterreich, eine Medienszene gibt, die es besser macht, die den Wahrheitsgehalt und auch sozusagen das Recht auf Information und Meinungsvielfalt schon alleine deshalb besser im Auge behält, weil eben der Medienmarktdruck wegfällt, weil der Reichweitendruck wegfällt. Ich spreche hier insbesondere von den sogenannten freien und nicht kommerziellen Medien. Ohne da jetzt übertrieben Eigenwerbung zu betreiben, es gibt hier in Oberösterreich 4 freie Radios und mit DorfTV in Linz einen freien, nicht kommerziellen TV-Sender. Hier haben Menschen nicht nur die Möglichkeit, Medienpraxis, Medienkompetenz zu erwerben, sich sozusagen selber zu mediatisieren, was ja von ganz entscheidender Bedeutung ist, sondern sie haben auch die Möglichkeit, Themen an die Öffentlichkeit zu tragen und gerade da auch im Sinne von Agenda-Setting sozusagen auch im Verständnis von politischer Kommunikation, sich selber an der Öffentlichkeit und Gestaltung von Öffentlichkeit und Wirklichkeit zu beteiligen. Ich nenne das eine doch sehr bedeutsame Selbstermächtigung im Sinne von Wirkungsmacht erzielen und das wird dann sozusagen auch noch in der Diskussion mein Credo sein, ist auch sowas der Schluss daraus, dass wir mit unserer Medienarbeit so etwas schaffen müssen wie einen neuen Faktivismus, nämlich in der im Verständnis der Zusammenführung uns selber mehr zu aktivieren, aktivistischer zu sein, Medien tatsächlich als solche zu verstehen, uns zu artikulieren, uns zu beteiligen und letztendlich gerade auch im Hinblick auf Fakten, was immer das sein soll im Übrigen, zu einer Verhandlungssache zu machen und da uns selber eine wertvolle Stellung zu geben. In dem Sinne komme ich zurück auf den Tiger, der, wenn er nicht geritten wird, uns alle auffressen wird. Nehmen wir doch die Information selber an die Leine, machen wir uns Information zu eigen, dann werden wir auch diesen Tiger einigermaßen im Griff behalten.
Vielen Dank, Martin Wassermeier. Lass uns mich noch kurz was sagen als alter Papiertiger sozusagen der klassischen Medien. Was mir in der Diskussion immer abgeht, sind 2 Dinge. Erstens, Journalisten, wenn sie ihre Arbeit gut machen, unterliegen einem Wertekodex, einer Ethik des Journalismus, das heißt Check, Recheck, Gegencheck. Ja? Hier wird nicht irgendwelche News rausgeplärrt, wie es im Internet irgendjemand immer machen kann, sondern hier gibt es eine Ethik im Journalismus, die sich natürlich an den Fakten orientiert und an der Wahrheit, obwohl dieser Begriff ist mir ein bisschen zu hoch, nicht? Weil wenn ich die Wahrheit bin, was kann dann wahrer sein? Naja, aber da kommen wir in eine christliche Diskussion. Zweite Geschichte, Medienförderung, Presseförderung. Hier wird immer Äpfel mit Birnen verglichen. Die österreichische Medienförderung ist A, eine Vertriebsförderung, was natürlich bei einer Gratiszeitung absurd ist, weil hier ja kein Vertrieb ist, sondern eben nur ein paar Lieferpunkte zur Selbstentnahme. Zweitens gibt es die spezielle Presseförderung, die wird Medien gegeben, die für die Meinungsvielfalt wichtig sind. Und dazu zählen in Österreich die Presse, der Standard oder auch das Volksblatt. Ja, kriegen keine Gratiszeitungen und kriegen zum Beispiel die großen Bundesländerzeitungen auch nicht, so wie die Oberösterreichischen Nachrichten, die Tiroler, die Salzburger und so weiter. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, allein das Oberösterreichische Volksblatt als Parteizeitung bekommt 800.000 Euro jedes Jahr aus der speziellen Presseförderung. Also hier muss man schon sehen, was hier passiert. Die Vertriebsförderung ist geringer und bekommt jedes Qualitätsmedium, das verkauft. Und ist sozusagen eine Gießkannenförderung. Und wenn wir über die neue Förderung reden, so liegt im Bundeskanzleramt seit etlichen Jahren ein Papier vom Kommunikationswissenschaftler Haas, wo klipp und klar drin steht, an welchen Qualitätskriterien sich die Presseförderung festmachen sollte. Und das heißt, klare Trennung von Bericht und Kommentar, Bezahlung der Journalisten nach Kollektivvertrag, Recherche, Wert, der Wert eines Korrespondentennetzes und so weiter, außerdem Mitgliedschaft im Presserat und so weiter und so fort. Ein klarer Katalog, aus dem sich der Herr Medienminister nur 2, 3 Beispiele genommen hat. Ich sage auch zum Beispiel, ein Redaktionsstatut müsste es geben in jeder vernünftigen Zeitung und das gibt es zum Beispiel in Österreich nur bei 2, 3 oder 4 Zeitungen und viele andere haben das nicht. Bei einer Förderung müsste so etwas natürlich drinnen sein. So, Exkurs Ende. Damen und Herren, die Diskussion ist eröffnet. Wir haben ein weites Feld, das es zu beackern gilt. So, fangen wir da hinten rechts an. Dann Sie, dann Sie, dann Sie. Bitte, kurz.
Mikro, unbedingt Mikro verwenden. Mikro.
Gibt es noch eins, sonst gebe ich meins her.
Nein, hat man's.
Weil was auf...
Wir sind im Fernsehen.
Es stammt nach Ihrer Einschätzung die heutige Sensationsmeldung von einem Dompteur eines Papiertigers oder glauben Sie, ist das Fortschritt von Genetik oder daraus abgeleiteten medizinischen Wissenschaften?
Welche Meldung? Welche Sensationsmeldung?
Ein Mann soll ein Kind bekommen haben.
Ach so, ja.
Okay, ich spreche... Von Mensch.
Ich hab's geschrieben. Dieser
Mensch wird als Mann amtlich geführt in den diversen Registern.
Alles klar, wir wissen, wo wir sind. Wir kennen jetzt
die beschweiblichen Organe, die zur Fortpflanzung notwendig sind und den weiblichen Hormonzyklus genau beobachtet. Und so soll er zu einem Kind gekommen sein.
Alles klar. Ja, das ist normalerweise unter Skurriles, Vermischtes und Kurioses zu finden in den Normalzeitungen. Das ist mehr, wie gesagt, Beamtendefinition als sonst irgendwas. Also
es hat es zum Glück nicht in meine Filterblase geschafft. Nicht in meine Filterblase.
Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber doch den Schatz lese ich mir gar nicht. Okay, bitte.
Sie assoziieren oder haben immer jetzt gebracht Fake News und soziale Medien. Ich habe ein Problem mit den echten Qualitätsmedien, weil eigentlich die letzten 2 Jahre gibt es nichts, wo die Medien nicht total daneben gelegen sind. Angefangen von Brexit, weiter über Trump, alle haben gesagt, es ist undenkbar, dass ein Trump das ist, weiters über die EU, das große Paradies, das wir haben, weiters über die Flüchtlinge, wo nur Atomwissenschaftler und Chirurgen kommen. Ja bitte, wer lügt hier eigentlich? Sind das die sozialen Medien oder sind das vor allem die offiziellen Journalisten? Ein kleines Beispiel hier noch dazu. Jetzt ist vorgestern, glaube ich, hat es wieder in Deutschland einen Unfall gegeben. Ja, ein 36-jähriger Student fährt in eine Menschengruppe rein. Einer ist tot, 2 sind schwer verletzt. Das erste Statement ist, islamisch überhaupt nicht, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Da ist meine Frage, wieso wird eigentlich nicht der Name dieses Herrn veröffentlicht, während auf der anderen Seite die Qualitätszeitung, die Oberösterreichischen Nachrichten, letztes Jahr im Dezember einen Chirurgen, und zwar des UKHs, der hier verurteilt wurde in dritter Instanz, hat eine Seite Bericht bekommen, sehr wohl mit Namen und mit Fotos von Ihrem Herrn Weibold. Bitte können Sie mir erklären, was der Unterschied zwischen dem Chirurgen ist, der hier etwas gemacht hat, ja, und auf der anderen Seite viele Leute, die einfach gefiltert werden und wo halt nichts passiert.
Verstehe, okay. Sofort zwei kurze Antworten darauf. Die erste ist ein Zitat, das ich mir heute rausgeschrieben habe, einer Analyse zu Fake News etc. Und das heißt und nimmt Bezug auf Ihre Frage, ja was ist denn wahr und warum lagen wir bei Brexit und so weiter daneben. Das Zitat lautet, die Machtverschiebung in der Medienlandschaft von den klassischen Medien hin zu Social Media ermöglicht es Populisten, erfolgreich zu sein. Klassische Marktforschung versagt in dieser Situation, da sie nur Einstellungen misst, aber die Kommunikationsprozesse ignoriert, die heute ausschlaggebend sind. Das heißt, wir haben ja ein Problem der Meinungsmessung. Ja, aber das ist halt ein Experte, nicht? Ja, nein, aber auch wir lernen. Das Zweite ist, woher dieser dieser Mann, der hat in diese Gruppe gefahren, ich weiß nicht, warum es den Namen nicht gibt, möglicherweise haben ihn die Behörden nicht genannt, dann tun wir uns hart. Das andere, die Behörden werden hier ihre eigenen Entscheidungen haben. Aber lassen Sie mich noch kurz ausführen. Das Zweite, wenn Sie mich ausreden lassen, kann ich es Ihnen erklären. Okay? Das Zweite ist der Prozess gegen den Chirurgen, kenne ich übrigens gut, ist ein öffentlicher Prozess. Es ging um Betrug, also um eine schwere Straftat, nicht um irgendeine Kleinigkeit. Und deshalb ist es von öffentlichem Interesse und wir können den Namen nennen. Das ist im Mediengesetz möglich und erlaubt. Völlig richtig. Und ich sage Ihnen aber warum. Das österreichische Mediengesetz, haben wir schon gesagt, eins der modernsten, das es gibt in Österreich, sagt ganz klar einen Persönlichkeitsschutz zu, wenn Tätern, die mit einem relativ geringen Strafrahmen bedroht sind, in ihrem späteren, weiteren beruflichen Fortkommen oder sozialen Fortkommen hier dekuviriert werden und somit geschädigt. Das heißt, bei genauer Auslegung dieser Mediengesetze sind wir als klassische und besorgte Medien natürlich angehalten, hier nicht den öffentlichen, den offenen Namen zu nennen, zumal es hier weder ein Urteil gibt, sondern ein laufender Prozess ist, in dem wir auch nur bis zu einem gewissen Teil sozusagen hineinberichten können.
Ja, wenn wir andere Stellungnahmen auch machen.
Ja, bitte. Ich würde schon was sagen dazu.
Das merke ich mir. Schreib das auf.
Also dieses Thema Fakes ist ja wirklich kein sehr neues. Früher war das Latrinengerücht, ich glaube, das stammt aus römischer Zeit, wo die öffentlichen Toiletten so eingerichtet waren, dass die eben frei nebeneinander gesessen wurden. Es wurde natürlich auch immer benutzt, um bestimmte Stimmungen zu machen, und zwar von allen benutzt, von denen, die nicht gerade an der Macht waren, wie auch von denen, die an der Macht waren. Das ist gar nichts Besonderes. Es ist heute nur aufgrund der Vielfalt der Informationsquellen sehr viel anstrengender, hier an die Quelle zu kommen, wenn man überhaupt hinkommt. Dass durchaus die oben auch vielleicht Fakes verstreuen, das musste ich denken, als am 1. Jänner 2016 der offizielle Polizeibericht in Köln lautete, fröhliches Feiern, keine besonderen Vorkommnisse. Dass zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst wurde, was passiert ist, das will ich also nicht ganz glauben. Der Herr Mr. Trump, jetzt Präsident der USA, hat ein Pech gehabt, er war schlecht gebrieft, hat gestern oder vorgestern irgendwann einmal diese blöde Meldung über Schweden abgelassen. Sie war insofern blöd, er hat ein Datum gesagt. Das war, wenn er gesagt hätte, in Schweden passiert das, hätte ihm keiner das Gegenteil beweisen können. Schon zwei Tage später ging es wieder mal los. Ne? Das ist vielleicht das Problem, mit dem die Deutungshoheit, um die geht es. Wer hat, das kam immer deutlich heraus, wer hat das Recht oder wer hat die Möglichkeit, eben sich als der einzige, womöglich einzige Erklärer der Welt darzustellen? Und da ist momentan aufgrund verschiedener Umstände ja ein ziemlich heftiger Kampf, weil, das muss man offen sagen, auch die offiziellen Medien etwas nachgelassen haben. Danke.
Wollt Sie eine Antwort von jemandem vom Podium auf Ihre Überlegungen? Möchte er bitte dazu sagen?
Ja, gerne. Also gleich mal zu Ihnen. Vielleicht noch ganz kurz einen Halbsatz dazu. Ich habe mir im Vorfeld des heutigen Abends habe ich tatsächlich gehofft, dass also bei Ihnen, dass Köln, das Stichwort Köln nicht fällt. Meine Hoffnung hat sich nicht erfüllt, weil ich rufe noch einmal in Erinnerung, ohne da in dieser schwierigen Frage, mit der so viel an Veränderung verbunden ist, persönlich Stellung zu nehmen. Ich halte nur fest, dass die tatsächlichen Vorkommnisse in der Silvesternacht 2015-2016 am Domvorplatz Kölns bis heute nicht aufgeklärt sind. Wir wissen es nicht und ich persönlich möchte mich nicht beteiligen an diesem freien Spiel der Interpretationen und Mutmaßungen und Projektionen. Auf jeden Fall, auch das ist ein für mich sehr interessantes Medienphänomen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass Sie das auch nochmal unterstreichen mit der Deutungshoheit. Gleichzeitig aber sage ich Ihnen, weil ich mir ja selber die Frage regelmäßig stellen muss, ich persönlich fühle mich nicht so ohnmächtig. Ja, ich nehme Informationen wahr, ich nehme Informationen auf. Ich muss, wie Sie alle, sozusagen die kognitive Leistung erbringen, zu beurteilen, ist das für mich wertvolle Information oder keine wertvolle Information, was mache ich damit? Ich muss mich selber zu einem gewissen kritischen Verhalten gemahnen und sagen, also per se glaube ich das mal nicht, dann habe ich alle Möglichkeiten, mir andere Informationsquellen zu beschaffen, das sozusagen gegenüberzustellen und mir dann irgendwie einen Reim darauf zu machen, ohne davon auszugehen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist ja genau das, wozu wir jetzt aufgefordert sind. Ja, deshalb sehe ich ja in dieser vermeintlichen Medienkrise, Wahrheitskrise, Informationskrise ja gar nicht so sehr das große Weltuntergangsdesaster, sondern ich sehe das auch für uns alle als eine Herausforderung, als eine demokratiepolitische Herausforderung, als eine Wissensherausforderung mit dem, was wir an Denken zu leisten imstande sind, überhaupt auch einzusetzen.
Du redest natürlich von den rationalen Medien und tatsächlich verändern wir uns zu den Gefühlsmedien.
Nämlich ganz kurz was auf das zweite Statement antworten mit Brexit und Trump, warum sie die Medien so getäuscht haben. Sie haben es ja schon gesagt, sie haben sie getäuscht. Es war keine Fake News. Sie haben nicht im Nachhinein behauptet, der Trump hätte eigentlich verloren. Und das ist der Unterschied. Also wenn Medien Experten befragen und die ihre Meinung kundtun im Interview, wenn Medien Umfragen veröffentlichen, die von Meinungsforschungsinstituten gemacht worden sind, die sich getäuscht haben aus verschiedensten Gründen, das wird ja bis heute analysiert und erforscht, wenn in Kommentaren die Einschätzung falsch war von einzelnen Journalisten oder von den meisten Journalisten, dann ist das genau das, aber keine bewusste Lüge. Warum hätten sie das tun sollen? Also ich habe auch nicht geglaubt, dass meine Einschätzung war auch nicht, dass der Trump gewinnt.
Mein Thema sind auch nicht so sehr die Fake News, sondern generelle Fälle in Medien und auch nicht die Trivialmedien, sondern Qualitätsmedien, die auch vertreten sind. Und ich möchte Ihnen widersprechen, wenn Sie gesagt haben, Fehler werden schnell korrigiert, weil es gibt Leute, die kommen drauf und sagen, das war nicht so. Es gibt viele Beispiele, wo es viele Fehler in Medien gibt, die eigentlich sehr viele Rezipienten erkennen können müssten, dann Rückmeldung geben könnten. Da ist etwas unrichtig, falsch, aber es passiert nicht. Sonst hätte sich zum Beispiel die Trivialmeldung, dass Spinat so viel Eisen enthält, nicht jahrzehntelang gehalten. Ein weiteres Beispiel, kalte Progression ist seit Jahren ein Begriff, soll jetzt abgeschafft oder abgemildert werden. Seit Jahren, auch in den oberösterreichischen Nachrichten, wird kalte Progression falsch dargestellt. Jeder Steuerberater, und es gibt Tausende oder Zehntausende Steuerberater in Österreich, müsste wissen, wie es ist. Sogar ich, der ich mit Steuern nichts zu tun habe, habe das erkannt, habe einigen Medien Rückmeldung gegeben, sie stellen das falsch dar. Einen Erfolg hatte ich, Ö1, hat mir ein Redakteur versprochen, es wird in Zukunft besser und richtiger dargestellt. Wieso hält sich so etwas jahrelang, und ich habe recherchiert bei den oberösterreichischen Nachrichten, das ist leicht, weil es so schön online ist, jahrelang wurde die kalte Progression falsch oder gar nicht erklärt. Aber wenn sie erklärt wurde, wurde sie falsch erklärt. Weil die Rezipienten keine Rückmeldung geben. Die einen sind zu dumm, salopp gesagt, die anderen sind schlau genug, machen sich keine Gedanken. Und die es durchschauen, sind zu fatalistisch und sagen, es nutzt eh nichts, Rückmeldung zu geben. Deswegen mein Appell, und ich kenne ein Beispiel, da habe ich Herrn Putting einmal eine E-Mail geschrieben vor ein paar Jahren, wo etwas nicht gestimmt hat. Und ich wollte nur wissen, wie viele Leute haben sich gemeldet und haben gesagt, das stimmt nicht. Ich war der Einzige. Und das hat mir zu denken gegeben. Ich habe mir gedacht, richtig, ich lobe Sie sogar dafür, ja. Aber das ist bezeichnend. Viele tausend Leute lesen das oder wissen, wie es richtig ist, aber sie sind zu bequem, eine Rückmeldung zu geben. Das stimmt nicht, da ist etwas anderes. Und deswegen funktioniert dieser Rückkopplungskreis nicht und deswegen halten sich viele unrichtige Sachen leider sehr lange, auch in
Qualitätsmedien. Ja, es gibt aber dort nur zuerst eine Wortmeldung, dann hier, dann Sie, dann Sie.
Okay, Martin, du hast am Anfang den Begriff Macht genommen, um diese Definitionshoheit bei den Medien zu beschreiben. Und das Problem ist ja, glaube ich, ein bisschen, dass man Macht da immer koppeln muss mit Verantwortung. Und ich glaube, dass es da einen gewissen Gap gibt, den hat es früher bei den klassischen Medien relativ lang, hat es ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein gegeben, für diese große Rolle, die anderen drei Säulen der Demokratie zu kontrollieren. Und seit dann halt die Boulevardmedien groß geworden sind und vor allem seit das Internet das groß geworden ist, merkt man zusehends, dass es fast keine Koppelung mehr gibt an Verantwortung und Macht. Und dass Politikerinnen die Falschmeldungen bewusst quasi in die Welt setzen, dass Boulevardzeitungen wie die Kronenzeitung oder der Heute Österreich bewusst Falschmeldungen in die Welt setzen oder halbbewusst in die Welt setzen, eigentlich keine Konsequenzen zum Tragen haben, maximal einen Brief bekommen vom Presserat, den sie teilweise oder in den meisten Fällen eh ignorieren, keine Strafen zahlen müssen, gar nichts. Ist die Frage, ist es eine mögliche Lösung, auch in den sozialen Medien und auch in den klassischen Medien, wieder mehr Macht und Verantwortung zu koppeln? Und wenn ja, wie könnte man das machen?
Darf ich gleich darauf antworten? Ja, ich stimme dir völlig zu, Thomas. Sehe in diesem Zusammenhang vor allem zwei Problemkreise. Zusammenhänge oder Kontexte. Das eine ist, dass ich der Überzeugung bin, dass im sogenannten vordigitalen Zeitalter jene Menschen, die Medien gemacht haben, insbesondere natürlich auch Zeitungen, Printprodukte, tatsächlich sich selber noch als Elite, gesellschaftliche Eliten begriffen haben. Die ihnen natürlich auch tatsächlich, da hat der Klaus Puttinger mir meines Erachtens gerade richtig eingeflüstert, sich auch noch ableiten lässt mit der Stellung der sogenannten vierten Macht im Staate. Das ist natürlich eine gewisse, also im Sinne der Gewaltenteilung, eine Stellung und ein Stellenwert, aus der vielleicht auch viele tatsächlich Verantwortung abgeleitet haben. Das für mich aber viel schwerwiegendere ist, und das ist für mich auch Ausdruck, oder vielleicht eigentlich der signifikanteste Ausdruck der völligen Verlotterung des ganzen Systems, vor allem unter diesem kapitalistischen Verwertungsdruck, das ist die sozioökonomische Situation der Journalistinnen und Journalisten. Früher war ein Journalist jemand, der hat gut verdient. Ja, das war halt was, das war auch gesellschaftlich anerkannt. Mittlerweile muss man ja sagen, gerade im Online-Bereich, Journalistinnen und Journalisten, um die muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Ja, ich frage mich, was die eigentlich noch Beweggründe haben sollen, überhaupt ihren Job seriös und ernsthaft zu betreiben. Ja, dass die sozusagen, entschuldigen Sie diese Metapher, die Beine breit machen für alles, was sozusagen ökonomisch interessant daherkommt, sozusagen das auch, den extremen Druck sozusagen auch in die Qualität oder in die sinkende Qualität weitergeben, das ist ein Riesenproblem, ja, das viel zu wenig angesprochen wird, das auch letztendlich im Zusammenhang mit der Medienförderung oder Presseförderung, neuem Entwurf von Thomas Trotz, auch überhaupt nicht tatsächlich angesprochen wird. Ja. Wir müssen es ansprechen, Qualität misst sich auch und damit auch die von dir genannte Verantwortung meines Erachtens ganz, ganz unmittelbar an der Situation der Journalisten. Journalistinnen und Journalisten, die den Job ernsthaft und seriös ausüben wollen. Ja.
Okay. Der Gewerkschaft irgendwie applaudiert, bitte.
Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt alles zusammen. Das Erste war gleich mal zum Trotz da. Was haben Sie für Erklärung, warum auf solche Vorschläge kommt? Das ist einmal der Punkt 1. Der Punkt 2, ich richte mich auch eher an die normalen Medien, das andere kriege ich gar nicht mit. Das ist... Allein die Nachrichten in den letzten Zeiten, wo sie wieder mal irgendeinen Terroristen gefunden haben, einen 17-Jährigen, der irgendeinen Quatsch daherredet und so weiter. Wenn es dann ein Ding gibt, dass man sagt, man hat gar nichts gefunden bei ihm, der war vielleicht eventuell nur in einem Großmaul, das heißt wahrscheinlich nur in Ö1. Du kriegst wirklich kaum eine Information. Heute hat es auch bei einer bestimmten Geschichte gegeben, wo sie auch gesagt haben, man hat gar nichts gefunden. Also ich denke mir, da darf ich mir auch von den normalen Medien mehr diese Fakten wünschen. Das nächste ist, zu den Fakten ist mir auch aufgefallen, das ist was Österreichisches, diese Frau, die das Kind umgebracht hat. Ich lese die Nachrichten nur online, aber manchmal sind diese, ich habe die Sachen früher nie gelesen, aber in der letzten Zeit lese ich die Sachen. Alle diese schrecklichen Sachen, die so bei uns passieren. Dann ist 2-3 Tage hintereinander drinnen, das arme Kind und so weiter. Und wie konnte sowas passieren? Und ich habe dann wirklich gesucht, gibt's irgendwo eine kritische Frage zum Umfeld? Zu den Nachbarn? Zu Verwandten? Wann sowas passiert, dass eine Frau oder ein Mann oder wer ausrastet, dann gibt's ja diese Rück, dann kann ich nicht ständig fragen, also in die Richtung. Also ich darf mir mehr wünschen. Und was ich auch noch sagen will, zu dem, wenn man fake, ja, 10 Mal am Tag, ist wurscht, den Strache oder den Innenminister und so weiter. Und dann habe ich gerade heute zu meinen Kollegen gesagt, gibt es irgendwo Fakten, ich habe es in Standard sogar geschrieben, weil sie letztendlich die ganze Seite in kurz gegeben haben, gibt es eigentlich Informationen, was kostet das andere? Was kostet das Abschieben? Was kosten die Mauern? Was kosten, also, er hat gesagt, er hat auch noch nichts gehört in der Richtung. Also ich darf mir von den Fakten her, also die Fakes von den Politikern, die will ich mir nicht 10 Mal am Tag anrufen. Ich darf gerne einmal auch andere Leute hören, wurscht wenn, also Caritas-Direktor bis Leute, die ständig mit den Leuten arbeiten. Danke.
Danke, ja. Medien, leider kein Wunschkonzert. Es ist, auch wir, die traditionellen Medien, sind in der sozioökonomischen Verwertungslogik drinnen, in der Aufmerksamkeitsökologie, Ökonomie, das will ich gar nicht schön reden. Ja. Also wenn ein Fall eines Kindsmords passiert, dann ist das bei uns, wir haben einen Click-Tracker, wir sehen, wie hoch geht die Geschichte, von wie vielen Leuten wird die angeklickt, wer kommt auf unsere Seite, wer kommt von Facebook auf unsere Seite, weil er sich diese Geschichte lässt, wir sehen, ob eine Geschichte rennt oder nicht, ja, auf gut Deutsch. Und da wird nachgelegt. Das ist Faktum bei den Medien. Das brauche ich Ihnen nicht vorenthalten, weil es unlogisch wäre. Weil auch wir abhängig davon sind, dass Leute auf unsere Seite kommen. Weil auf der anderen Seite zahlen sie keine Abos mehr oder immer weniger. Ja? Weil man schaut sich ja im Internet an, wo es
ja, aber du stellst es jetzt fast ein bisschen wie Gott gegeben hin.
Nein, ja. Absolut nicht. Also, gibt's
also diese Spirale kann man schon durchbrechen.
Klar, kann man. Versuchen wir auch, dass man neue Erkenntnisse aus diesen einzelnen Geschichten immer wieder dazu liefern, weil du musst da was Neues bringen, das kannst du einfach nicht immer nur wiederholen, aber natürlich richten wir uns nach einem Prozess, wo wir viel gestritten haben in der Redaktion, ob man jetzt sozusagen hier den Klicks nachläuft oder versucht von Boulevardthemen wieder wegzukommen, einen Mittelweg gehen, der teilweise noch Qualität bietet und teilweise auch dort ist, wo eben diese Aufmerksamkeitsschienen hingehen. Ja. Man versucht dem Leser auch das zu bieten, was er lesen möchte. Und das ist mit diesen Klicks und mit diesem Clickbaiting absolut ablesbar. Wir sind da in einer absolut einer Spreizung drinnen, die uns nicht so super Spaß macht. So.
Ich möchte noch ganz kurz auf diese Amokfahrt, Entschuldigung, eingehen, weil das gibt mir die Gelegenheit, eine meiner vielen ungenutzten Folien nur schnell anzubringen. Und zwar ist das, ich habe eigentlich als Beispiel vorbereitet, wie man zum Beispiel als Polizei auf Fake News reagieren kann. Die Polizei Mannheim hat das ziemlich gut gemacht. Die diversen Polizeistationen immer mehr Twitter, um direkt zu kommunizieren und gar nicht auf die Tageszeitung des nächsten Tages zu warten. Natürlich haben sofort ganz viele Twitter-User genau denselben Verdacht gehabt, den Sie offenbar haben. Oder vielleicht können Sie es noch mal erklären, was Sie da vermuten, warum ist der Name so wichtig der Person? Und zwar? Der Kollege Putting hat ziemlich gut erklärt, warum es manchmal Namen verwendet werden, manchmal nicht. Es halten Sie
nicht alle Medien. Irgendeiner denkt sich ja was dabei, oder nicht? Glauben Sie nicht, dass irgendeiner was dabei denkt, dass in verschiedenen Fällen Namen veröffentlicht werden und in verschiedenen Fällen Namen nicht veröffentlicht werden? Und meine Erwartungshaltung an einen seriösen Journalisten wäre, wenn es einen gewissen Fassgeruch gibt, ja, dass er das hinterfragt, was ist tatsächlich Fakt und nicht, ja, das ist ja nicht Fakt, dass der sagt, nö, ist er nicht. Ich meine, das ist doch kein Fakt, bitte.
Ja, die Polizei hat...
Ist das eine seriöse Recherche? Das ist
leider ein Beispiel für Humor, aber die Polizei hat mehrfach und in Sekunden...
Ja, ist das eine seriöse Recherche eines Journalisten?
Dass es ein deutscher Staatsbürger ist und dass es keinen Migrationshintergrund gibt.
Ist das eine seriöse Recherche eines Journalisten, dass man in verschiedenen Fällen die Decke drüber tut und sagt, na, das ignorieren wir und bei anderen, das wird wieder hochgespielt?
Ist das seriös? Einen konkreten Fall... erwähnt und immer gezeigt, bewiesen sozusagen das Fakt, dass es da in dem Fall nicht so ist. Warum, was haben Sie nur für Beispiele?
Ja, meine Erwartungshaltung ist, ich erwarte einen seriösen Bericht und nicht.
Wenn die Polizei ein Statement rausgibt, Täter beschreibt, dann brauche ich nicht den Namen noch dazu.
Okay, also das heißt, also, zu was braucht man da eigentlich einen Journalisten? Wenn wir auf die Polizei angewiesen sind, zu was braucht man dann einen Journalisten eigentlich?
Gut. Moderieren. Da hinten war eine Wortmeldung. Schauen wir weiter.
Nein, ich wollte halt nur ansprechen, man muss sich halt bewusst sein, dass die politischen Seiten, die Fake News streuen, die machen das immer dann gemeinsam, indem das so, die Medien verbreiten Lügen, man kann die öffentlich-rechtlichen Medien oder den ORF nicht mehr vertrauen. Es ist jetzt, weil vom Strache gerade das Profil da war, er schreibt jetzt oft nicht mehr nur zur Info, sondern schreibt dann Fake News hin, gibt einen Artikel dazu, den er falsch interpretiert. Und die Follower von ihm verlieren dann das ganze Vertrauen eben Qualitätsmedien oder in den ORF. Der Trump macht es ähnlich, indem dass er eben die Qualitätsmedien einer bezeichnet, dass sie die Fake News verbreiten und er dann so besser die Fake News verbreiten kann. Weil es hat oft ganz normale Gründe, warum der Täter-Name nicht erwähnt wird. Das ist noch ein Mediengesetz und die Seiten, die Fake News streuen halt immer auch dazu, dass die anderen Medien eigentlich nicht mehr zum Vertrauen ist.
Darf ich das nochmal ganz kurz aufgreifen? Eigentlich auch nochmal als Appell dafür, was ich gesagt habe. Ja, tatsächlich, wir sehen das im Jahr 2017 vielleicht reger und noch intensiver als zuvor. Wir sind, und das global gesehen, in einem riesengroßen Informationskonflikt. Manche Theoretiker und Theoretikerinnen sprechen ja regelrecht von einem Information War, also Informationskrieg. Eines der vielleicht herausstechendsten Beispiele ist die Rolle Russlands, die ja also nicht nur diesen ominösen und mittlerweile sehr, sehr mächtig wirkungsvollen Sender Russia Today ins Leben gerufen hat, der sich ja sozusagen als Anti-CNN oder sozusagen als russische Version von Al-Jazeera versteht und auf das Weltgeschehen maßgeblich Einfluss nimmt. So kann ich noch einmal betonen und noch einmal unterstreichen, dass ich sage, okay, wenn wir schon diesen Informationskonflikt vorfinden, dann grabe ich mir nicht eine Grube, in der ich mich verstecke, sondern sage ich, okay, ich nehme das auf und versuche sozusagen selber mich zu aktivieren. Also nochmal sozusagen auch die Einladung, selber auch Medien zu machen, Medien zu nutzen, zu konsumieren, die eben nicht auf Klickraten angewiesen sind und sozusagen alles auf diese Logik ausrichten, die unter keinem Verwertungsdruck stehen. Es gibt diese Medien, ja, und die funktionieren nach einer anderen Logik und verstehen sich auch deutlich mehr auch als ein Beitrag an unser aller Gemeinwesen im Wesentlichen. Ja.
Sofort, kleine Anmerkung, dann komme ich zu Ihnen beiden. Was wir vorhin gesehen haben, war ein Statement von HC Strache, das besagt hat, warum schreiben die Medien nichts und unterstellen den Medien von Bürgermeister Häupl angewiesen worden zu sein, nichts zu schreiben. Beides ist ein völliger Wahnsinn, denn ob ein Medium etwas schreibt, entscheidet der Redakteur, der Chefredakteur und die Redaktion. Und ein Bürgermeister sagt dem Medium sicherlich nicht in Österreich, was es zu schreiben hat und was nicht. Ja, das sind einmal zwei völlige Unterstellungen. Aber das ist das Prinzip, nach dem gearbeitet wird, das Prinzip, das auch Trump heißt, einfach mit Unterstellungen zu arbeiten und damit Unsicherheit zu verbreiten und auch den Ruf von Medien zu desavouieren. Gibt aber eine schöne Gegenbewegung, weiß ich nicht, ob Sie schon mitgekriegt haben. Allein die New York Times konnte seit dem Herbst 2016 über 275.000 Abonnenten hinzugewinnen. Blätter wie die Washington Post und das Wochenmagazin der New Yorker können sich ebenfalls über höhere Abo-Einnahmen freuen und stellen mehr Journalisten und Rechercheure ein. In den USA hat dieses Phänomen bereits seinen Namen, The Trump Bump. Es gibt eine Gegenbewegung, die Leute wollen wissen, was ist wirklich seriös, was ist recherchiert, und damit kommt man wieder natürlich zu Medien, die tatsächlich recherchieren und gut journalistisch arbeiten. Das ist ein bisschen Hoffnungsschimmer.
Ja, ich habe, nachdem es längere Zeit nicht thematisiert worden ist, zwar von Ihnen jetzt gerade gehört, eben Russia Today und so weiter, ich wollte das aber noch ein bisschen mehr thematisieren, was da offensichtlich versucht wird von Russland. Jetzt muss ich aber natürlich einschränken, falls die mir zugänglichen Medien, und das sind durchaus Qualitätsmedien, da richtig liegen. Ich sage dann auch nämlich nur, warum ich manchmal glaube, dass sie in Bezug auf Russland nicht immer richtig liegen. Aber jedenfalls in Bezug auf das glaube ich durchaus, dass das der Fall ist, dass sie wahrscheinlich auch in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen haben. Ich habe auch durchaus Angst, dass sie in den französischen Wahlkampf eingreifen, mit zum Beispiel solchen Fake News, wenn es denn Fake News sind. Aber allein, dass man sie bringt, ist auf jeden Fall falsch, dass der Macron, der ja der aussichtsreichste Kandidat zu sein scheint jetzt und die letzte Hoffnung gegen Marine Le Pen, dass der angeblich schwul ist und nicht nur, dass er schwul ist, sondern dass er von einer reichen schwulen Lobby unterstützt wird, was natürlich wieder ein bisschen an die Weisen von Zion erinnert und so weiter. Also das würde sicher Stimmung gegen ihn machen, wenn das mehr verbreitet wird noch. Und solche Sachen mehr. In Niederlanden wird auch schon befürchtet, dass Russland in den Wahlkampf eingreift. In Deutschland versuchen sie auch dagegen vorzugehen. Und es gibt ja da die Berichte, dass da ganze Abteilungen oder ganze Häuser voll mit Bloggern und so weiter tätig sind, die solche Fake News aufsetzen. Die Frage ist, was kann man gegen sowas tun? Weil das ist ja für mich eine ganz andere Qualität noch wie Fake News vom HC Strache oder was?
Möchtest du über diese Bots was sagen? Die Dame da hinten ist auch noch am Wort.
Sonst sage ich schon noch was zu den Bots.
Ja, okay, ja, ganz kurz.
Wobei da nochmal zu unterscheiden ist, also das, was redaktionell geleistet wird bei Russia Today und den sogenannten Social Bots. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen allen dieses ein Begriff ist. Social Bots ist nichts anderes als eine sehr spezifische Form von Software, die geschrieben wird, um sozusagen menschliches Verhalten gerade in Kommunikationsräumen zu simulieren. Das heißt, eine Meinung zu vertreten, die aber gar nicht von einem Menschen stammt, sondern von einer Maschine und die dadurch so unglaublich wirkmächtig wird, weil sie so massenhaft auftritt. Ja. Bots waren ganz wesentlich auch im US-Wahlkampf, spielen auch in Europa eine gewisse Rolle. Die ganz große Befürchtung besteht jetzt auch in Deutschland, weswegen so einige, vor allem Landesmedienanstalten, massiv fordern, in Deutschland im Rechtsbestand ein neues Gesetz einzuführen, nämlich den sogenannten digitalen Hausfriedensbruch. Sie werden es nicht glauben, das ist tatsächlich aktuell in Diskussion. Da geht es nicht, dass irgendein ein Hühnerdieb eindringen will in Ihren kleinen Garten, nein, sondern dass beginnend mit E-Mails von Penisverlängerungen, nigerianischen Angeboten, ich weiß nicht von was, bis hin dann zu solchen Bots strafrechtlich geahndet werden soll, mit einem Strafausmaß, ich habe selber heute mit den Ohren geschlackert, so der Entwurf, bis zu maximal 10 Jahre Haft. Das heißt, also so ernst und so aufgeregt ist diese Debatte im Augenblick. Wie kann man das abwenden? Das hat sehr viel mit Medienkompetenz zu tun. Social Bots sind eigentlich, wenn man sich einfach auch mehr Zeit nimmt und die Informationen genauer begutachtet, sind relativ leicht zu identifizieren. Man sieht, das ist ein User, den gibt es seit 3 Monaten, der hat aber schon auf Twitter 26.000 Follower. Es ist völlig unmöglich, in so kurzer Zeit eigentlich als Privatperson so viele Followers zu erhalten. Also es gibt schon so Indizien, hat viel mit Medienkompetenz zu tun, die es zu vermitteln gilt. Also auch da nochmal der Appell, eben nicht im Zuge der österreichischen Bildungsdebatte zu preisen, wir geben jetzt allen Schülerinnen und Schülern ein Tablet. Damit ist sozusagen das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Wir müssen auch den Menschen letztendlich irgendwie das Wissen und die Befähigung mitgeben, auch diese Instrumentarien richtig zu nutzen.
Bitte.
Ja. Also Sie haben ja eingeschaltet. Ja. Also Sie haben ja in Österreich das Thema schon angesprochen, dass sozusagen es in unserem Land nicht vorkommt, dass politische Instanzen als Beispiel Journalisten oder die Chefs von Redaktionen beeinflussen, was sie berichten dürfen und was nicht. Nur auf globaler Ebene, speziell wenn ich so die Obama-Merkel-Zeit, da war doch von den Mainstream von der Berichterstattung her ganz klar, wo das Gute ist und wo das schlecht ist. Also es hat kaum irgendwo ein gutes Wort gegeben in Bezug auf Putin zum Beispiel. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie es zu sowas kommen kann, weil ich war voriges Jahr in diesem Land und die Leute lieben ihren Putin und so weiter. Es wird sicher auch sehr viel Gutes geben über diesen Menschen. Ja, ich möchte ihn jetzt hier nicht verteidigen. Nur grundsätzlich diese Deutungshoheit und diese Bildung von einer Mainstream-Meinung, die gesteuert ist, und ich persönlich bin überzeugt, dass das so ist, da stecken große wirtschaftliche Interessen dahinter, die halte ich schon für sehr gefährlich, weil man, wenn man sich nicht Zeit nimmt, um im Internet oder Gutachten von Leuten, die neutral sind, anzuschauen, fast keine Chance hat, sich dagegen zu wehren.
Ja.
Danke.
Informationssteuerung. Ja. Schauen Sie, es gibt ganz, ganz viele Lobbyisten, es gibt ganz, ganz viele Thinktanks, es gibt politische Parteien, es gibt weiß Gott was. Alle raufen um die Aufmerksamkeit des Rezipienten, vulgo des Wählers, ja, oder des Homo economicus. Das heißt, das ist das Spiel, in dem wir sind, in der Aufmerksamkeitsökonomie, wo natürlich eines gilt, Geld regiert die Welt. Seien wir uns ehrlich, ja. Also da braucht man nicht irgendwas herbeizitieren von hehren Werten der journalistischen neutralen Recherche links und rechts. Natürlich gibt es Netzwerke, transatlantische Bündnisse, die die amerikanische Meinung auch in Europa kommunizieren. Der Springer Verlag hat das sogar im Vertragsentwurf für den Redakteur, dass die amerikanische Sichtweise hier zu greifen habe. Ja, also natürlich, aber da muss man auch sagen, und das bleibt nicht aus, Medienvielfalt heißt auch, mal dorthin zu schauen, wem gehören die Medien. Ja? Welche Sprachrohr ist das auch? Ja? Ich gehöre, unter Anführungszeichen, einem liberalen, wirtschaftsliberalen Milliardär in Schilling. Ja? Der wird mir keine links-linken Verschwörungstheorien durchgehen lassen, wahrscheinlich. Ne? Also das werden Sie aber als Leser und Leserin der österreichischen Nachrichten auch irgendwie nachvollziehen können. Das heißt, das Spiel ist natürlich auf jeder Ebene so zu sehen.
Okay? Also ich darf da auch vielleicht noch ganz kurz ergänzen, gerade so in...
Ganz kurz, sonst rennt die Zeit kurz, davon.
Im Kreise von so kritischen Internetaktivistinnen und Aktivisten gibt es so diesen Begriff, mehr Ökologie für Informationslandschaften zu fordern. Ja, was immer das dann sein soll. Aber das ist natürlich konsequent angelehnt an die Ökologiebewegung, wo auch, wenn man jetzt diese Klimaproblematik, Klimawandel nimmt, sozusagen, dass das auch sozusagen auch auf europäischer Ebene, kann ich Ihnen versichern, gibt es da mittlerweile mehr Bewusstsein, da auch mehr sozusagen zu regulieren, mehr zu fördern, jene, die massiv auch eintreten für diese Ökologie der Informationslandschaft.
Meine Frage wurde schon beantwortet von Ihnen bezüglich der Social Bots. Ja. Ja. Aber für wie gefährlich halten Sie diese? Beziehungsweise sind Sie auch gefährlich für die Diktatur? Und wie erkennt man sie? Sie haben es schon angeschnitten. Ein bisschen genauer, gibt es den Tudor-Test oder was immer?
Den Michelin-Führer.
Das spezielle Thema der Bots können wir, und Sie sind herzlich eingeladen, das auch noch an der Bar mit den Referenten zu besprechen.
Beziehungsweise ganz kurz, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Informationen im Netz dazu. Ja, also sehr, sehr gut, brauchen Sie nur recherchieren im Internet, da finden Sie wirklich sehr, sehr brauchbare Informationen, wie Sie sie auch erkennen können, ja, kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
Also,
ja.
Bitte. Ich habe da was an die Wand geworfen. Das ist so eine Bots-Watch-Seite, die eben genau solche Tweets analysiert und einen Mechanismus entwickelt hat, mit dem man ungefähr sich ausrechnen kann, wie viel Prozent der Reaktionen bei diesem Posting jetzt speziell auf eine Rede von Angela Merkel von Bots gekommen sind. Also das ist die Seite botswatch.de zum Beispiel.
Danke, bitte sehr.
Hallo. Martin, du hast vorhin gemeint, die Büchse der Pandora kann man jetzt vielleicht nur schließen, irgendwie so war das ein Wortlaut, was ich auf jeden Fall nicht wirklich glaube, also ich finde kein Szenario, in dem Fakten wirklich die Antwort sind auf das, was uns jetzt gerade bevorsteht, dieses postfaktische Zeitalter. Macht es Sinn, dass wir in einer Diversität leben? Du hast das vorhin schon angesprochen, dass wir unseren Kindern Medienkompetenz mitgeben, sodass sie unterscheiden lernen, sodass sie auch die Vielfalt unterscheiden lernen. Macht es Sinn, dass man diese Vielfalt eben zelebriert und dadurch auch wieder zueinander findet, und zwar gesellschaftlich zueinander, denn was wir jetzt ja auch sehen, ist eben dieses Problem, dass es die Gesellschaft spaltet, wenn zwar unterschiedliche, sehr starke Meinungen polarisieren. Und dann ist die Frage, also wann dieses Szenario Sinn macht in euren Augen, was ist die Rolle von Journalistinnen und welche Parameter braucht es noch, damit ein gesundes Klima entstehen kann?
Also ich werde für mich und meine Arbeit niemals in Anspruch nehmen, die Fakten sozusagen zu kennen und sozusagen alleine zu vertreten. Niemals. Was ich sehr wohl tun werde, ist immer dafür zu kämpfen, dass die Frage, was ist faktisch und was nicht, öffentlich verhandelt wird. Und das ist eines der größten Probleme, in dem wir stehen. Wir haben viel zu wenig Raum, medialen Raum, öffentlichen Raum, wo diese Gesellschaft, die so vielfältig ist und die völlig gegensätzlich ist, mit unterschiedlichsten Hintergründen genau diese Frage verhandeln darf. Da auch nochmal eine ordentliche Schelte in Richtung Medien. Der Feuilletonanteil der Zeitungen, der Printpublikationen und so weiter ist dramatisch zurückgegangen, wird auch immer schlechter bezahlt. Es wird sozusagen der politische Diskurs ist auf ein dramatisches Maß zurückgereduziert. Da sehe ich eine ganz große Problematik letztendlich, die auch diesen großen Unmut schafft, nämlich in der öffentlichen Debatte von Meinung und Gegenmeinung, beziehungsweise pluralen Meinungen.
Entschuldige, jetzt muss ich mal sagen, Martin, das lest keiner mehr.
Ja, aber genau dieses, das lest keiner mehr, wir wollen eigentlich nur noch Tititainment, das kann die Lösung nicht sein, lieber Klaus Puttinger.
Völlig richtig. Ja. Tititainment ist das Stichwort. Bereits vor 20 Jahren sollen sich einige Leute zusammengesetzt haben und haben sich genau diese 2080-Gesellschaft ausgedacht, in der Tititainment die Hauptrolle
spielt. Ja, aber das ist auch nochmal für die Magdalena vielleicht gleich auch die Antwort, was Journalisten und Journalistinnen leisten sollen. Die sollen nicht sagen, sich zurücklehnen, das liest keiner mehr, sondern sie sollen sich den Kopf zerbrechen, Vermittlungsstrategien, Vermittlungsformen überlegen, wie das wieder spannend und interessant ist. Das ist auch das, was ich in meinem Eingangsstatement gemeint habe. Die Menschen müssen Anreize schaffen, die Information sich zu eigen machen. Nämlich auch im Sinne, Information ist etwas von mir. Das hat etwas ganz Unmittelbares mit mir zu tun. Das heißt, wenn ich von einem Journalisten, einer Journalistin eine Sache so dargeboten bekomme, dann macht es für mich einen großen Unterschied, ob ich mich angesprochen fühle, weil ich eine Affinität zu dem Thema und eine Identifikation damit verspüre und sei es nur, dass es mich völlig widerspricht. Das zu schaffen, das ist eine ganz große Herausforderung des Journalismus, der Medienarbeit, vor der ich zugegeben auch regelmäßig stehe und wo ich noch lange nicht am Weisheit letzten Schluss bin.
Ganz am Markt vorbei produzieren können wir trotzdem nicht. Wenn das Produkt keiner mehr abholt, dann machen wir irgendwas falsch. Und dann versuchen wir uns den Kopf zu zerbrechen, was wir falsch machen, versuchen Reformen voranzubringen, Layoutänderungen, wir versuchen die Artikellängen, die Größe der Schrift zu verändern, die Bilder, was weiß ich, ja. Und am Schluss haben wir ein bisschen einen Erfolg oder auch nicht, ja. Wir müssen uns am Markt auch behaupten als normales, klassisches Medium, ja. Das darf man auch nicht ganz aus den Augen verlieren. So, bitte.
Thema Nachrichtenparodien. Ich habe den Eindruck, dass früher gab es David Letterman oder Jon Stewart, und ich habe den Eindruck davon, dass es jetzt mehrere gibt, wie John Oliver, Seth Meyers, Stephen Colbert.
Die Heute-Show.
Die Heute-Show, ja. Raik Anders in Deutschland, glaube ich, auch ziemlich populär geworden. Und ja, Real Time with Bill Maher. Also ich folge eher gerne die amerikanischen. Wie sehen die alle die Rollen, also die Bedeutung, die Wichtigkeit, die Notwendigkeit von solchen Leuten?
Also es geht um Satire.
Satire, also die Richtigkeit, aber die Waffe des Humors.
Die Waffe des Humors.
Und so weiter.
Es gibt, ich habe es auch nur gelesen, eine Reihe von jungen Leuten, die sich ihre politischen Hintergründe und Meinungen nur mehr ausschließlich aus solchen Formaten holen. Heute Show zum Beispiel, also ist ein Renner in Deutschland, soweit ich die Zahlen im Kopf habe, auch fantastisch gemacht, ja, als Satire-Sendung. Und ich kenne die amerikanischen Formate, die Talk-Formate und die Satire-Formate, sensationell, wie die Unterhaltung mit auch kritischem Journalismus paaren. Ich habe mit solchen Formaten eine Riesenfreude und wünsche mir mehrere, wenn Sie das befriedigt in meiner Antwort. Bitte, geben Sie das Mikrofon weiter, eins nach vor. Danke sehr. So, ich glaube, wir kommen jetzt schon langsam zur letzten Frage. Ja. Die Zeit ist fortgeschritten, bitte.
Es ist eingeschaltet, ja. Was Fakes sind, wissen wir vor allem seit der Trump-Regierung jetzt noch ganz deutlich, dass Facebook und Twitter und das Ganze, diese Social oder Asocial Media, da herum wuchern. Ich hab keine Ahnung davon, ich habe kein Facebook. Mich wundert nur, dass da jeder offensichtlich sagen kann, was er will, dass es keinen Richter quasi, keine richterliche Instanz gibt, die hier einschreitet. Betrifft auch andere Dinge, zum Beispiel die Pornoseiten, wo jeder 10-Jährige einklicken kann. Das ist ein Wildwuchs, der mir nicht angenehm ist, sagen wir es höflich. Ne? Auf der anderen Seite, es gibt keine Fakten, denn jedes Faktum, auch wenn ich es bloß aneinander gereiht präsentiere, in Zeit, im Bild oder wo immer, ist bereits interpretiert. Schon die Auswahl dieser Interpretation, ne? Die Reihenfolge ist Interpretation, die Wortwahl ist Interpretation. Wobei mir zum Beispiel, weil Putin erwähnt wurde, immer geärgert hat, dass gesprochen wird von Russland und Europa. Russland gehört doch zu Europa, mindestens seit dem 18. Jahrhundert. Und hier so zu tun, als ob das eine asiatische Hundengegend wäre, das ist doch lächerlich. Ne? Und dieser sogenannte Westen hat sich auch Russland und Putin, vor Putin schon gegenüber sehr daneben benommen, sagen wir mal so. Und das, was jetzt gekommen ist, ist eine Reaktion. Wenn tatsächlich die Medien, reden wir mal von den Zeitungen, aber auch vom Rundfunk, wenn das ein Produkt ist, das marktwirtschaftlich verwertet werden soll, verkauft werden soll, auf Deutsch gesagt, dann wundert mich, dass es überhaupt gute Zeitungen gibt. Denn wenn ich mich an das Durchschnittsniveau der möglichen Käufer anpassen muss, so dass ich was verkaufe, das die interessiert, da kann ich eigentlich nur was sehr Mittelmäßiges herauskommen.
Was ist die erfolgreichste Zeitung Österreichs?
Ja, der Papst hat als Geschenk, der Benedikt XVI. Ein dickes Konvolut bekommen mit den Titelseiten der Kronenzeitung. Also was Fürchterliches kann man sowieso nicht vorstellen. Ne? Wenn in Bosnien ein Schuss losgegangen ist, war sofort Krieg in Bosnien. Wenn sonst irgendwas war, die Schlagzeilen sind ein Horror. Ne? Heute sind wieder drei Amokfahrten angekündigt. Was auch immer. Ich habe in der Zeitschrift Geo einen sehr netten Artikel gelesen, wo der Schreiber rät, also von seiner Bekehrung spricht. Er sagt, er schaut sich keine Zeit im Bild mehr an, er liest keine Tageszeitung mehr, so gern ich ins Café ausgehe und das mache. Ich möchte es aber doch einmal probieren. Und er liest so Wochenendzeitungen vielleicht einmal, gut, die Frankfurter oder die Zürcher oder die Süddeutsche oder ich mache jetzt Gegenwerbung. Ne?
Okay, kommen wir zum Punkt, bitte.
Und liest dort nicht die aneinandergereihten Unfälle politischer Art, sondern Zusammenhänge, aufschließende Analysen und ein bisschen was Tiefergründiges. Das könnte man mal probieren. Die Nachrichten lesen wir natürlich auch.
Danke. Dankeschön. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, die erfolgreichste Zeitung der Welt ist immer noch die Kronenzeitung, verglichen mit der Durchdringung einer Bevölkerung auf die Nation herabgebrochen, was zur Intellektualität des Österreichers dann doch einen Kommentar abgibt. Aber ja, das ist es und das ist der Markt und hier richtet man sich natürlich nach den Vorstellungen. Machen wir eine kleine Abschlussrunde. Ja? Versuchen wir noch ein paar Fäden, die hier noch unaufgedröselt oder unzusammen genäht sind, zusammenzuführen. Magst du vielleicht anfangen?
Ja, ich würde gern zum Schluss
ganz noch kurz
eine Seite empfehlen, die sich mit Fake News beschäftigt. Und da ist Österreich im deutschsprachigen Raum zumindest ein Vorreiter gewesen. Das ist die Initiative Mimikama. Das bedeutet auf Suaheli gefällt mir, das ist eine Anspielung auf Facebook. Und die diese Privatinitiative bemüht sich, Internetmissbrauch aufzuklären. Haben angefangen mit kommerziellen Missbrauch in letzter Zeit. In den letzten Jahren geht es vor allem sehr stark um politische Fake News. Vor allem mit der Initiative zuerst denken, dann klicken auf Facebook. Und die recherchieren jeden Tag unzählige Geschichten. Mimikama.at, ausgezeichnetes Projekt, die wirklich bis zur Quelle quasi diese Fake News verfolgen und das sehr deutlich aufschlüsseln und die meisten Dinge sehr schlüssig aus der Welt schaffen können.
Ja, ganz kurz. Zunächst darf ich nochmal meine Freude mit Ihnen teilen, dass ich bin auch tatsächlich erstaunt, ein Thema wie eine kritische Auseinandersetzung mit Medien einen Kepler-Salon dermaßen zum Bersten füllen kann. Stellen Sie sich vor 20 Jahren hätte eine Diskussion, wir haben ein Problem mit Medien, wahrscheinlich keine 10 Nasen in einen Raum gelockt. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass es mehr Bewusstsein gibt zu diesem Thema, dass immer mehr Menschen sich auch an dieser Debatte beteiligen wollen. Es gibt übrigens auch den Diskurs von rechter Seite, umso spannender finde ich das. Da geht es viel um die Frage, wer hat die Wahrheit und wer hat die Macht in der Deutungsfrage. Das ist etwas, wo ich Sie gerne einladen möchte, einfach auch dran zu bleiben. Bleiben Sie kritisch, schreiben Sie den Zeitungen, machen Sie Medien aufmerksam, wenn Sie etwas zu kritisieren haben, wenn Sie etwas zu beanstanden haben, wenn Sie Ergänzungen oder Sonstiges fordern, fordern Sie das ein, beteiligen Sie sich, das ist eigentlich eines der wichtigsten Elemente auch einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft. Medien sind ein ganz zentraler Indikator in der Frage der Qualität von Demokratie. In dem Sinne kann ich Sie nur einladen, bleiben Sie am Ball, reiten Sie den Tiger, so gut es Ihnen möglich ist und danke fürs Dabeisein heute Abend. Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank an unsere beiden Referenten und Diskutanten heute. Ich möchte noch einen Satz sagen von Sir Karl Popper. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Ja, lassen Sie sich's nicht verdrießen und bleiben Sie vor allen Dingen dem Kepler-Salon gewogen. Denn es geht weiter am Montag, 6. März 1930. Brauchen Kinder Kultur? Zugegen sein wird Gerti Dröwinger, die Puppenspielerin, Intendantin des Welser Figurentheaterfestivals, eine sehr lustige, sowie der Manfred Forster, Leiter des Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel. Am Sonntag, 12. März, ist weniger lustig, wenngleich auch sehr informativ. Um 15 Uhr hat das Death Café seine Tore offen mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen, weil man hier Gastgeberin ist Eileen Derig. Ja, wenn Sie mehr über das Programm wissen wollen, es liegt auf, schauen Sie sich's an. Sie können es auch zugeschickt bekommen. Wir sind jetzt noch da, eine Weile. Sie können mit uns noch plauschen an der Bar und herzlichen Dank fürs Dasein und fürs Mitdiskutieren. Sie waren ein traumhaftes Publikum. Danke sehr. Applaus